Deutschlandfunk Nova. 100.
Wenn ich Schauspieler sage oder Musiker oder Künstler, dann geht wahrscheinlich bei euch auch gleich das Assoziieren los im Schädel. Ne? Dann denken wir vielleicht an unseren Lieblingsfilm, an unser Lieblingsalbum, an tolle Kunst, die wir kennen. Bam. Alles voller positiver Gefühle. So, und jetzt sage ich mal Wissenschaftler. Oh, schnarch. Außer ihr seid echte Nerds, dann geht's vielleicht ab bei euch, aber ansonsten sind da nicht mal direkt positive Gefühle. Wissenschaft hat so ein Schnarchnasen-Image. Irgendwie langweilig, ne? Unsexy. Und das ist eigentlich ungerecht. Ja, zu When Doves Cry von Prince habt ihr vielleicht euren ersten Klammerblues getanzt und nach Titanic im Kino habt ihr euren ersten Sex gehabt. Aber ohne den Bakteriologen Alexander Fleming wäre es vielleicht gar nicht erst dazu gekommen, weil ihr vorher an einer simplen Entzündung verreckt wärt. Der Mann hat Penicillin entdeckt. Oder Wilhelm Konrad Röntgen, ohne dessen Entdeckung ihr vielleicht humpeln würdet. Die chinesische Forscherin Tu Youyou, die eine Malaria-Medizin entwickelt hat. Geschichten aus der Wissenschaft gibt es heute. Wir lernen Forscher kennen, die an Grenzen gehen. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, Redakteurin dieser Sendung. Wir müssten ab und zu mal ein bisschen Danke sagen der Wissenschaft, oder?
Auf jeden Fall und nicht allzu selten. Und das machen wir auch in dieser Sendung, ne?
Und gleichzeitig zeigen wir auch, dass Wissenschaft alles andere als dröge und langweilig ist. Drei Geschichten haben wir heute.
Ja, genau. Wir lernen Ralph Steinman kennen, Immunologe aus Kanada. Er entdeckte in den 70ern die dendritischen Zellen, die eine sehr wichtige Funktion in der Immunabwehr haben. Und er glaubt von Anfang an, dass seine Entdeckung beim Kampf gegen AIDS und Krebs zum Beispiel helfen könnten. Und zuerst glaubt ihm keiner, aber Steinman bleibt wirklich dran. Und als er dann selber Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommt, macht er sich zum Versuchskaninchen.
Alfred Kinsey ist, das kann man so sagen, der Pionier in der Sexualforschung. In einer Zeit, in der man noch nicht über Sex redete, 1948, da befragte er die Amerikaner nach ihren Vorlieben. Aber er machte auch selbst Experimente mit und an sich selbst. Es wird ein bisschen skurril.
Und dann fragen wir uns, ob Drogen gläubig machen können. Diese Frage haben sich nämlich in den 60ern Wissenschaftler gestellt und die haben Theologiestudenten auf einen Trip geschickt. Und für einige führte dieser Trip tatsächlich zu Gott.
Also, eine experimentierfreudige 100 heute. Versuchsleiter am Mikro, Paulus Müller. Tach.
Deutschlandfunk Nova.
Den Kampf gegen den Tod, den verlieren wir ja am Ende immer. Das ist erstmal ein deprimierender Gedanke, keine Frage. Aber es ist gleichzeitig schön zu wissen, dass Hunderte, Tausende Wissenschaftler weltweit alles tun, um uns diesen Kampf leichter zu machen, weniger schmerzhaft, um diesen Kampf hinauszuzögern. Sie entwickeln Medikamente, Therapien, entwickeln Impfstoffe. Und tatsächlich haben es Wissenschaftler ja geschafft, dass die Diagnose HIV-Infektion nicht mehr gleich ein Todesurteil bedeutet. Sie haben viele Arten von Krebs mittlerweile behandelbar gemacht. Viele von uns verdanken diesen Menschen ihr Leben. Der Kanadier Ralph Steinman ist so ein Mensch. Wahrscheinlich haben die meisten von uns seinen Namen noch nie gehört. Dabei könnten wir alle dankbar sein für seine Entdeckungen. Thomas Reintjes erzählt Ralph Steinmans Geschichte.
Die Rockefeller University in New York, das ist eine ziemlich prestigeträchtige Uni. Bekannt ist sie für ihre vielen Nobelpreisträger. Auf dem Campus steht in der Mitte ein prachtvoller Altbau oben auf einem Hügel. Das Ganze ist gelegen direkt am Ufer des East River. Rechts und links von diesem Altbau zieht sich eine kleine Allee entlang, an der mehr oder weniger moderne Forschungsinstitute liegen. Und eins davon ist das Bronk Building. Ein ziemlich hässlicher grauer Kasten mit den typischen langen Fluren und Linoleumböden. Und hier im vierten Stock sitzt im Jahr 1973 ein junger Forscher vor einem Mikroskop. Er ist gerade 30 geworden und das hier ist der erste richtige Job nach seinem Medizinstudium in Harvard. Da hat er seinen Doktortitel gemacht, aber dass er jetzt Dr. Steinman ist, daran hat er sich noch nicht gewöhnt. Jedem, der auch nur versucht, ihn als Dr. Steinman anzureden, sagt er, nenn mich einfach Ralph.
I remember I knocked on the door and I came in and I said, are you Dr. Steinman? And he laughed. He said, nobody calls me that. Everybody calls me Ralph.
Ralph ist ein dünner, schlaksiger Typ und er ist Immunologe. Das heißt, er erforscht das Immunsystem und wie die Zellen in unserem Körper zusammenarbeiten, um Krankheitserreger abzuwehren. Wie das genau funktioniert, das ist in den 70er Jahren noch nicht ganz klar. Es gibt also eine Forschungslücke und Ralph will die schließen.
I became aware of a real gap in what was known at that time. And the gap was, how do you initiate an immune response?
Also Ralph fragt sich, wie versteht unser Körper und wie verstehen unsere Immunzellen, dass sie aktiv werden müssen, dass sie auf etwas reagieren müssen, dass da was Böses ist, was sie abwehren müssen. Das will er herausfinden. Und deshalb zieht er sich an diesem Tag im Jahr 1973 wie immer seinen Laborkittel an und er nimmt sich die Petrischale, in der er einen Tag zuvor Immunzellen einer Maus angesetzt hat. Routine für ihn. Wahrscheinlich singt er ein Lied oder pfeift.
Particularly when he was young, he had a very light and pleasant side, though he was completely serious about science.
Als Ralph sich die Petrischale mit den Immunzellen anguckt, sieht erstmal alles normal aus. Aber als er sie dann unter das Mikroskop schiebt, entdeckt er etwas, das er so noch nie gesehen hat.
And when I looked down the microscope, I saw something that was totally surprising. There were distinctive cells that were very tree-like or dendritic in their shape.
Das, was er da sieht, das sind so baumförmig verästelte Zellen. Er nennt sie dendritische Zellen.
From the Greek word dendron or dendrion for tree. And these cells had never been seen before. They didn't look like any other cell type.
Ralph erzählt in einem Video, wie er diese baumförmigen Zellen entdeckt hat. Und man sieht, wie er seine langen Arme ausstreckt und so Kraulbewegungen wie beim Schwimmen macht, um eine dieser Zellen nachzuahmen. Er sagt, die Zellen würden so im Körper nach Infektionen suchen und dann Immunzellen umarmen, um sie zu aktivieren. Er hat ein Bauchgefühl und das sagt ihm, diese eigenartigen Zellen sind die Antwort auf seine Frage, woher die Immunzellen wissen, was sie tun sollen. Und wenn diese Zellen das sind, was Ralph glaubt, dann könnte man damit Medikamente und Impfstoffe gegen tödliche Krankheiten entwickeln. Das Problem ist nur, diese baumförmigen Zellen sind ziemlich selten und sie sind flüchtig, das heißt, sie sterben schnell ab. Andere Forscher sind deswegen überhaupt nicht überzeugt, dass diese Zellen wichtig für irgendwas sind. Wenn es sie überhaupt gibt und sie nicht ein Hirngespinst von Ralph sind.
Was completely new. So at that time it was completely new and virtually nobody believed Ralph.
Das ist Sarah Schlesinger-Hirschfeld. Sie taucht 1977 in Ralphs Labor auf. Das ist 4 Jahre, nachdem er die dendritischen Zellen entdeckt hat. Und sie ist damals gerade 16 Jahre alt und hat natürlich noch keine Ahnung von Wissenschaft. Sie hat gerade die Highschool abgeschlossen und sie will den Sommer mit einem Ferienjob überbrücken, bevor sie ans College geht. Sie bekommt noch nicht mal Geld für den Job, aber sie ist voller Enthusiasmus, genau wie ihr Chef. Vielleicht verstehen sich die beiden deshalb auf Anhieb. Ralph gibt ihr eine wichtige Aufgabe.
My first task was to learn to make dendritic cells.
Sie soll dendritische Zellen aus der Milz von Mäusen extrahieren. Aber andere Wissenschaftler, die Sarah an der Rockefeller University trifft, glauben immer noch nicht, dass diese Zellen interessant sind. Sie empfehlen Sarah, lieber für jemand anders zu arbeiten. Alles andere sei Zeitverschwendung.
Very kind people here at the Rockefeller took me aside and said, go work for somebody else. He's chasing an artifact. And this is not worthwhile work.
Aber Sarah mag Ralph. Und sie findet seine Forschungsergebnisse überzeugend.
I worked for him until September when I went to college. I went to Wellesley College. And then Wellesley had a winter break, so I was off in January, so I came and worked then. And then I returned every summer and every January.
Sarah fängt an, Medizin zu studieren, aber in den Semesterferien arbeitet sie immer wieder bei Ralph im Labor. Als sie fertig ist mit dem Studium, bekommt Sarah dann einen Job als Wissenschaftlerin in Washington und bleibt weiter mit Ralph in Kontakt, der in New York ist. Über die Jahre wird auch immer klarer, dass es diese dendritischen Zellen tatsächlich gibt und dass sie im Körper eine ganz wichtige Rolle spielen. Ralph erklärt das am liebsten, indem er das Immunsystem in einem Orchester vergleicht. Die vielen verschiedenen Zelltypen sind die verschiedenen Musiker in einem Orchester.
So the immune system contains many different types of cells. The dendritic cell is the conductor of the immune system. It orchestrates the response. It tells the immune system to begin to play or to stop.
Die dendritischen Zellen, die er entdeckt hat, das erklärt Ralph in dem Video, die haben in dem Orchester die Aufgabe eines Dirigenten. Also sie sind es, die das Zeichen geben, wann die anderen Zellen aktiv werden müssen und wann sie unseren Körper beschützen müssen. Das kann Ralph ganz gut erklären, was er da erforscht. Und er erklärt das auch seinen Kindern. Das sind die Zwillinge Alexis und Leslie und ihr großer Bruder Adam. Die dürfen manchmal sogar mit ins Lab und mit Reagenzgläsern und Pipetten spielen. Aber wie angesehen die Forschung ihres Vaters mittlerweile ist, das begreifen sie eigentlich erst, als sie alle schon Mitte 20 sind und ihr Vater für seine Arbeit Preise gewinnt.
It wasn't until he started, I think, winning awards. And we would be going to ceremonies. I remember there was the Gairdner Award in 2003. And that was when we started realizing, hey, this guy, he's doing something pretty remarkable.
Das ist Ralphs Tochter Alexis. Und zum Gärtner Award, den sie erwähnt hat, da kommen noch ein paar andere Preise hinzu. Und deshalb wird dann langsam allen klar, dass Ralph echt ein Spitzenforscher ist. Vielleicht könnte er sogar den Nobelpreis gewinnen. Er wird jedenfalls irgendwann als Kandidat nominiert. Und das heißt, jedes Jahr am ersten Montag im Oktober, immer dann, wenn der Nobelpreis für Medizin bekannt gegeben wird, jedes Jahr an diesem Tag macht sich bei den Steinmans so ein bisschen Nervosität breit.
I remember he called us and said, I'm on the shortlist. Like, listen to your phones and listen to the news Monday morning. And we all were gobsmacked and like, and all, you know, woke up early and then realized he didn't win. But after a few years, it just felt like, okay, well, that didn't happen.
Ein paar Jahre lang ist Ralph nominiert, aber das Hoffen und Bangen ist vergeblich und er gibt die Hoffnung auf den Nobelpreis irgendwann auf. Aber was er nicht aufgibt, ist sein Glaube an seine dendritischen Zellen. Er arbeitet wie ein Workaholic daran, die zu erforschen und damit Medikamente zu entwickeln. Ralph will Krankheiten wie Krebs und HIV heilen.
I remember once walking with him on the walkway right up there. And him saying to me, he said, you know, we haven't cured cancer and we don't have a vaccine to prevent HIV. Better get back to work. Now, somebody else might say that ironically, but he meant it. He meant it absolutely genuinely.
Also Ralph meint es echt ernst. Er will mit Hilfe seiner winzigen Zellen wirklich die ganz großen Probleme lösen und Impfstoffe entwickeln. Und Sarah hilft ihm dabei. 2001, das ist fast 25 Jahre, nachdem sie zum ersten Mal bei Ralph an die Tür geklopft hat, kommt sie wieder nach New York, wieder an die Rockefeller University und zurück in Ralphs Lab.
Ralph believed that if we could directly target dendritic cells, we could be smarter than nature and develop a vaccine that would protect against HIV.
Dendritic cells gather in information about infection and cancer and allergy, and they bring that information to the concert halls where the musicians are disposed, ready to receive their marching orders to start playing the symphony.
Ja, diese Analogie zu einem Orchester, die hat Ralph wirklich geliebt. Er baut sie auch immer wieder in seine Vortragsfolien ein. Wahrscheinlich auch in die Folien, die er im April 2007 für eine Konferenz vorbereitet.
In 2007, in April, everything changed.
Ralph und seine Familie fahren nach Colorado zum Keystone Meeting. Das ist so eine Art wissenschaftliche Konferenz kombiniert mit einem Skiurlaub.
Ralph was an avid skier and he particularly liked to attend these meetings. And he was at a Keystone meeting and he came back and he was bright yellow. He had developed jaundice.
Als er von der Konferenz zurückkommt, hat er Gelbsucht. Und das ist ein Alarmsignal.
So when a person turns yellow, it's a very bad sign. It means that something is dangerously wrong with their liver.
Ralph kommt sofort ins Krankenhaus und da wird eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Und dabei entdecken die Ärzte einen Tumor, der so groß ist wie eine Grapefruit. Und sie stellen fest, Ralph hat Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Everything changed at that point. The prognosis for that kind of tumor is grim. And even with the best standard therapy, in a year's time, less than 5% of people would be alive.
Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist eine der aggressivsten Krebsarten. Kaum jemand überlebt damit länger als ein Jahr. Und das heißt, für Ralph mit Anfang 60 blickt er im April 2007 von einem Tag auf den anderen plötzlich dem Tod ins Gesicht.
I didn't think Ralph was going to live through the summer. I thought by September it would all be done. But fortunately I was wrong.
Auch wenn viele denken, dass Ralph nicht mal mehr ein halbes Jahr lang leben wird, Für ihn selbst ist diese Diagnose überhaupt nicht hoffnungslos. Im Gegenteil, er sieht sie sogar als Chance. Eine Chance, dass er seine eigene Forschung endlich mal anwenden kann.
Ralph had tremendous confidence in his science and even more confidence in his dendritic cells. And he wanted to use his dendritic cells for what he liked to call his grand experiment and use them to cure his cancer.
Also Ralph will die dendritischen Zellen, die er entdeckt hat, auf seinen Krebs abrichten und das wird zum Experiment seines Lebens. Es sollen Medikamente produziert werden, die genau auf seinen Tumor abgestimmt sind. Drei verschiedene Medikamente will er testen, die sein Immunsystem auf unterschiedliche Weise in die Lage versetzen sollen, den Krebs zu besiegen, also den Tumor als Feind zu erkennen. Und Sarah soll dabei eine wichtige Aufgabe übernehmen.
I said to him, I said, you know, Ralph, who's actually going to treat you with these things? And he said, I would like you to.
Sie ist diejenige, die ihm die experimentellen Medikamente verabreichen soll. Und genau wie vor 30 Jahren, als sie angefangen haben, zusammenzuarbeiten, wieder reden ihr Kollegen ins Gewissen. Wieder gibt's eine Menge Leute, die skeptisch sind. Der Chefarzt, der die Oberaufsicht über Ralphs Selbstexperiment hat, nimmt Sarah zur Seite.
He said to me, you know, I need to be sure that you really want to do this. Do you want to do this? And I said, well, I don't want to do it, but if anybody's going to do it, I want to be the one to do it because I want to have the comfort that I did everything that I could for him.
Der Arzt findet das zwar gut, dass sie das macht, aber er hat noch eine letzte Warnung für sie.
And then he said, and you all, I need to be sure that you understand that no matter how hard you work, no matter how good a job you do, this is not likely to end well.
Niemand glaubt daran, dass diese Geschichte gut ausgehen kann. Also niemand außer Ralph, seinen Kollegen und seiner Familie. Die scheinen wirklich zu glauben, dass er sich heilen kann mit seinen experimentellen Medikamenten. Und Ralph, der scheint sogar regelrecht begeistert zu sein, dass er endlich beweisen kann, dass er Krebs nicht nur in Labormäusen attackieren kann mit seinen dendritischen Zellen, sondern auch in einem Menschen, auch wenn es er selbst ist.
Cancer is a very difficult disease to model in an experimental animal. So we need to do research in humans with cancer.
Ralph sagt das in dem Jahr, in dem er seine Krebsdiagnose bekommen hat, also 2007. Das ist das Jahr, in dem er auch den Lasker Award bekommt. Der wird oft der amerikanische Nobelpreis genannt. Die Leute vom Lasker Award, die haben Videos mit ihm aufgenommen. Aus denen stammen auch die Statements von Ralph hier. Wenn man sich diese Videos anguckt, dann sieht man ihm überhaupt nicht an, dass er todkrank ist. Aber ohne seine Spezialmedikamente hätte er die Preisverleihung wahrscheinlich nicht mehr erlebt.
The treatments worked, you know, or something worked.
Irgendwas wirkt. Es könnte allerdings auch die normale Behandlung sein, die er auch bekommt, also die Operation und die Chemo. Aber Sarah und das Wissenschaftlerteam können auf jeden Fall messen, dass Ralphs Immunsystem reagiert, wenn Sarah ihm die Spritzen mit den Spezialmedikamenten ins Bein setzt. Und statt nach einem halben Jahr oder spätestens nach einem Jahr zu sterben, scheint Ralph topfit zu sein.
He was running every other morning. He was traveling all over the world. And I think naively we thought that it was going to, you know, we wanted it to work so badly. And I think he did too. And I think he truly believed that it could.
Seine Tochter Alexis erzählt, dass er fast jeden Morgen joggt, dass er nach wie vor um die Welt reist und dass man ihm quasi 4,5 Jahre lang seine Krankheit kaum anmerkt. Während der ganzen Zeit, erzählt mir Sarah, hat er gerade mal 2 Wochen auf der Arbeit gefehlt. Und dann?
Sadly, in the summer of 2011, something must have happened to the tumor. It must have mutated in some fashion. And the tumor started growing and it spread to his bones and it was just clear he wasn't going to get better.
Im Sommer 2011 hat der Tumor gestreut und seine Knochen erreicht. Alexis sagt, das ist das erste Mal, dass ihr Vater aussieht wie jemand, der Krebs hat. Also außer ganz am Anfang, als er stark abgenommen hatte.
I remember he lost weight at the beginning and he said, wow, cancer is the best diet. I never was able to lose weight. But I remember that time I thought, oh, this is not good.
Jetzt raubt der Krebs Ralph schneller seine Kraft, als man sich vorstellen kann. Die letzte Septemberwoche 2011, Das ist die letzte Woche seines Lebens. An einem Sonntag trifft sich die ganze Familie.
And I remember the Sunday we all had dinner at the apartment and it was so sweet. It was like old times, like all together around the table. And then everyone left and I can't remember if it was that day or the next day. My dad called me into his bedroom and he said, I'm having trouble breathing. I think I need to go to the hospital. And that's, I think, when I knew.
Am Mittwoch steht fest, Ralph hat keine Kraft mehr zu kämpfen und die Ärzte können nichts mehr machen. Die Familie sucht nach einem Hospiz, aber schon am Freitag, am 30. September 2011, stirbt Ralph Steinman. Über das Wochenende trauert die Familie für sich allein. Und dann, drei Tage später, stehen Alexis und ihre Familie vor einer schweren Aufgabe. Sie müssen Freunden, Verwandten und Kollegen von Ralphs Tod erzählen. Es ist Montagmorgen, der erste Montag im Oktober. Alexis liegt noch im Bett, ihre Mutter neben ihr und das Handy von ihrem Vater auf dem Nachttisch.
I was sleeping in bed with my mom and my dad's phone was next to it. And it was blinking and I can't remember if that the phone actually rang. I don't think the phone rang. I think she saw an email from the Nobel Committee saying, we've been trying to reach you. You've won the Nobel Prize.
Ihre Mutter sieht an dem Morgen eine Nachricht auf dem Handy. Herr Steinman, wir haben versucht, Sie zu erreichen. Sie haben den Nobelpreis gewonnen.
And my mom shakes me and says, Dad won the Nobel. And I look at her and I say, Mom, Dad's gone. Dad can't. Dad, what are you talking about? Dad's gone. And she's sort of jumping up and down. And I look at the email and I called Sarah.
The phone rang at like 5:30 in the morning and it was his daughter, Alexis. And I picked up because I saw her name and I was you know, sort of in that disoriented, half asleep, half awake state. And she said, my dad won. I said, honey, isn't your dad dead? And she said, yeah, he's dead. But it's the Nobel Committee and they're calling. He won the Nobel Prize. What do we do? And I said, I have no idea.
Was machen wir jetzt? Sarah, Alexis und ihre Mutter sind nicht die einzigen, die sich das fragen.
What do we do now?
Das ist Göran Hansson. Er kommt immer noch ein bisschen ins Stottern, wenn er an diesen Tag zurückdenkt. Göran Hansson ist damals der Sekretär des Komitees, das den Medizinnobelpreis vergibt. Als er erfährt, dass Ralph Steinman vor drei Tagen gestorben ist, schießt ihm nur eines durch den Kopf.
Work that has been done by someone who has passed away cannot be evaluated for the Nobel Prize.
Wer tot ist, kann keinen Nobelpreis gewinnen. Das sind die Regeln. Aber an diesem Montagmorgen, dem 3. Oktober 2011, hatte sich in Stockholm um 9 Uhr die Nobelversammlung getroffen. Und sie hat Ralph Steinman als einen von drei Preisträgern bestimmt. Weil keiner ahnen konnte, dass er nicht mehr lebt. Und gleich nach der Versammlung um 10.30 Uhr ungefähr versucht Göran Hansson von Stockholm aus, Ralph Steinman zu erreichen. Nur das Dumme ist, in den USA ist es um diese Uhrzeit mitten in der Nacht.
I couldn't reach Ralph Steinman for obvious reasons.
Natürlich kann Göran Hansson Ralph Steinman nicht erreichen. Also tut er was er noch nie gemacht hat. Er mailt dem Preisträger. Aber er kann nicht lange auf die Antwort warten, denn um 11.30 Uhr muss er in die Pressekonferenz.
We have a press conference scheduled at 11:30.
In dieser Pressekonferenz um 11.30 Uhr, kurz nachdem in New York die E-Mail auf Ralph Steinmans Handy aufpoppt, gibt Göran Hansson in Stockholm in 5 Sprachen bekannt.
So, die Nobelversammlung am Karolinska Institut hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für das Jahr 2011 zur Hälfte gemeinsam an Bruce Beutler und Jules Hoffmann für ihre Entdeckungen betreffend die Aktivierung der angeborenen Immunität und zur Hälfte an Ralph Steinman für seine Entdeckung der Dendritzelle und ihre Rolle bei der erworbenen Immunität zu verleihen.
Damit ist es also raus. Aber als er nach der Pressekonferenz erfährt, dass Ralph Steinman gestorben ist, da sind wir an dem Punkt, wo Göran Hansson sich fragt,
what do we do now?
Es gibt keinen Plan für diesen Fall. Und Jørgen Hansson fragt sich, könnte der Preis doch an einen Toten gehen, ausnahmsweise? Oder kann man die Preisvergabe jetzt noch rückgängig machen? Das Nobelkomitee trifft sich nochmal, aber verweist an die Nobelstiftung. Anwälte kommen ins Spiel. Und dann ringt sich der Vorstand der Stiftung durch.
The Board of Nobel Foundation decided that
alle Überlegungen hätten stattgefunden, als Ralph Steinman noch lebte. Und sein Tod war ja noch nicht öffentlich bekannt, als die Entscheidung getroffen wurde. Sie sei also im guten Glauben getroffen worden. Und deshalb bleibe es dabei. Ralph Steinman ist und bleibt Nobelpreisträger.
We were in a total state of shock. It was a surreal day.
Für Alexis Steinman ist dieser Montag ein Tag voller gegensätzlicher Gefühle. Freunde und Bekannte rufen auf dem Handy ihres Vaters an, um zum Nobelpreis zu gratulieren und erfahren erst dann, dass er gestorben ist.
I remember getting phone calls of congratulations and then friends realizing that he had died and then calling back and saying, oh my God, I'm so sorry. It was a very tumultuous day, but I remember going to Rockefeller and the whole lab and all the scientists and everyone was just crying and hugging and it was really emotional and I so wish that he had been there.
Dezember 2011, die Preisverleihung in Stockholm.
Everybody rises for the royal family, the Swedish royal family entering the stage. His Majesty the King, Queen Silvia and Crown Princess Victoria.
Alexis und ihre Geschwister, Sarah und ein paar Kollegen, alle kommen. Und natürlich auch Ralphs Witwe, Claudia. Sie soll den Nobelpreis entgegennehmen.
Dear Mrs. Steinman, your late husband's research has taught us how adaptive immunity is initiated and provided us with new tools in the struggle against disease. We deeply regret that Professor Steinman is no longer with us, but we are happy that you are here to accept his Nobel Prize.
Jørgen Hansson erinnert sich noch ganz gut an den Moment, vor allem wegen einer berührenden Geste.
At the award ceremony, the prize was accepted.
Als seine Witwe Claudia den Preis entgegennimmt, schickt sie einen Kuss in den Himmel.
And when she had received the prize, she sent a kiss up to the sky, to heaven, and that was very touching.
Danach spielt ein Orchester.
Ralph Steinman hat den Tod bezwungen, jedenfalls eine ganze Weile. Thomas Reintjes hat uns seine Geschichte erzählt, hier in Deutschlandfunk Nova 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
So manche Forschung hat ja Skandalpotenzial. Ein Beispiel, wenn ein Wissenschaftler einen Sexualreport vorlegt und das im stockprüden Amerika des Jahres 1948 und darin dann die Öffentlichkeit erfährt, dass 95% der Bevölkerung masturbiert regelmäßig, dass 40% untreu sind und dass 37% bisexuelle Tendenzen hat, dann kann man sich vorstellen, was da in der Bevölkerung abgeht und in den Medien. Der Wissenschaftler, der diesen Report vorgelegt hat, heißt Alfred Kinsey und er ist der Pionier in der Sexualforschung. Er hat aber nicht nur das gemacht, was Wissenschaftler halt so machen, befragt, Fakten gesammelt, beobachtet, Thesen aufgestellt. Nein, Kinsey war selbst sehr aktiv in seinem Forschungsgebiet. Sehr.
Sommer 1954. Ein Seil, ein Mann, ein Stuhl. Im Keller der Universität von Indiana bindet ein Mann geschickt einen Knoten um seine Hoden. Das Seil wirft er über ein Rohr an der Decke. Beide Enden wickelt er um seine Hände. Dann steigt er auf einen Stuhl und springt. Hängt in der Luft, während sich der Knoten immer fester um seine Testikel wickelt. Für wie lange er dort hängt, mit dem Knoten um seinen Sack, zwischen Decke und Boden, dabei Schmerz oder Lust empfindet, ist unklar. Aber es ist zumindest lange genug, dass der Mann kurz darauf ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Sein Name? Alfred Charles Kinsey, Amerikas berühmtester Sexualwissenschaftler.
Hallo, ich bin Dr. Alfred Kinsey von der Universität Indiana. Ich mache eine Studie über Sexualverhalten. Was ist Ihre übliche Stellung beim Sex?
Gibt es mehr als eine?
Ich habe festgestellt, dass die Kluft zwischen dem, was wir glauben, dass die Menschen im Bett tun, und dem, was sie tatsächlich tun, gewaltig ist.
Alfred Kinsey wollte alles wissen über den Orgasmus, über Ejakulation, Masturbation, Sexualpraktiken. Dazu interviewte er Zehntausende Amerikaner. Aber er legte auch selbst Hand an und experimentierte mit sich selber.
He wanted to do research at a depth.
Er wollte bis in die Tiefe forschen und Daten in einer Fülle sammeln, die beispiellos für seine Zeit waren. Er war der Meinung, dass Vorbehalte gegen Selbstversuche die Forschung nur unnötig einschränken würde. Kinseys Rechtfertigung war, dass er beobachten und auch selbst an seinen Experimenten teilnehmen musste, um verschiedene Sexpraktiken zu analysieren, zu katalogisieren und um zu verstehen, was er studiert.
Sagt James H. Jones, der selbst an der Indiana University studiert und eine Biografie über Alfred Kinsey geschrieben hat. Für sein Buch hat der Historiker eine Reihe von Kinseys Weggefährten interviewt, die ihm bisher unbekannte Details aus Kinseys Forschungslabor erzählen. Kinsey interessierte sich vor allem für Sexualpraktiken jenseits der Norm, die damals als abnormal verteufelt wurden. Bei dem Hoden-Seil-Experiment in seinem Keller wollte der Sexualwissenschaftler am eigenen Leib herausfinden und verstehen, was ist das Reizvolle am Schmerz? Wo geht das Leiden in Lust über?
He was interested in sadomasochistic.
Er hat sich sehr für Sadomaso-Praktiken interessiert, besonders für Harnröhren-Experimente, bei denen er verschiedene Objekte in seine Harnröhre einführte. Und dabei wurde er gefilmt, um den Prozess der Erregung zu analysieren und zu untersuchen.
Durch seine Befragungen fand Kinsey heraus, dass 1,8% der Männer, die er interviewte, sich sexuell stimulierten, indem sie sich Gegenstände in die Harnröhre einführten. In seinem Kinsey-Report hielt er fest:
Einige wenige Personen, weibliche und männliche, führen Masturbationstechniken aus, die das Einführen von Objekten in die Harnröhre beinhalten. Mehr Personen als erwartet gaben an, dass sie durch die Penetration erotisch erregt werden.
Eine sexuelle Vorliebe, die Kinsey auch an sich selbst erforschte. In den 1940er und 50er Jahren wurde er oft von Kollegen beobachtet, wie er mit einer Zahnbürste masturbierte und mit den Borsten seine Harnröhre stimulierte. Mit der Zeit wurden die Gegenstände, die Kinsey sich einführte, immer größer. Mal war es ein Stift, ein Pfeifenreiniger oder ein Quirl. Dabei ließ sich Kinsey von seinem Kollegen William Dellenbach filmen, nicht ohne während der Vorführung einen Vortrag über die Anatomie seines Penis zu halten.
Ich denke, zum einen stand er darauf, es törnte ihn an. Aber auf der anderen Seite ist da auch dieser wissenschaftliche Anspruch, sexuelle Praktiken zu studieren und zu verstehen. Und wenn Kinsey diese Selbstexperimente macht, dann lebt er einerseits seine sexuellen Vorlieben aus und er ist der Wissenschaftler, der beobachtet und dokumentiert. Es sind diese beiden Seiten, die ihn ausmachen.
And he is a scientist observing what he's doing. There's a duality there that's just, you know, who the guy is.
Ähnlich war es beim Thema Homosexualität.
Kinsey was, you know, interested in and participated in homosexual sex.
Kinsey interessierte sich für Homosexualität. Er probierte es auch selbst aus. Er war selbst latent bisexuell. Und je älter er wurde, desto mehr interessierte er sich für Männer als für Frauen.
Im Amerika der 40er und 50er Jahre führten Schwule ein Schattendasein. Sodomie war eine Straftat, die mit Gefängnis bestraft wurde. Kinsey war einer der ersten Forscher, der es wagte, sich wissenschaftlich mit Homosexualität zu beschäftigen. Dafür tauchte er tief in die schwule Szene ein und wurde auch selbst Teil davon.
Kinsey went to countless urban areas, okay, to study gay urban life.
Kinsey besuchte zahlreiche Städte wie Chicago, San Francisco, Philadelphia, um mehr über schwule Subkultur zu erfahren. Auf diesem Gebiet ist er ein Pionier im wahrsten Sinne des Wortes. Zu dem Zeitpunkt wusste man kaum etwas über schwule Communities. Sie waren von der Gesellschaft verachtet, verdammt. Aber für Kinsey war das ein außergewöhnlicher Einblick in diese Form von Sexualität. Und er hatte auch dort selbst Sex mit Männern.
Okay, into this aspect of human sexual life, I think Kinsey is engaging in some, urban gay anonymous sex.
Kinsey schläft auch mit seinen männlichen Kollegen, hat eine Zeit lang eine Liaison mit Wardle Pomeroy, dem Co-Autor seiner Studien. Kinseys Theorie war, wir sind alle ein bisschen bisexuell. Anhand einer Tabelle, der sogenannten Kinsey-Skala, wollte er beweisen, dass jeder auch homosexuelle Neigungen in sich trägt. Er selbst sah sich als das lebende Beispiel dafür. Mit seinen männlichen Kollegen traf sich Kinsey auch oft in der Dachkammer seines Hauses zum kollektiven Masturbieren. William Dellenbeck, der für Kinsey die Filmaufnahmen dokumentierte, erinnert sich an eine dieser Group Sessions.
Ich habe nicht gefilmt oder fotografiert, aber wir waren alle nackt in seinem Schlafzimmer und ich erinnere mich daran, dass ich vor allen anderen bis zum Höhepunkt masturbierte, weil Kinsey es so wollte und die anderen, die taten das auch.
Dabei ging es auch um wissenschaftliche Fragen wie, welche Entfernung legt ein Ejakulat zurück? Die größte gemessene Distanz lag übrigens bei 2,5 Metern. Aber Kinsey hatte bei solchen Sessions nicht nur die Wissenschaft im Kopf. Er war der Meinung, weil sein Institut nun mal Sex erforscht, sollte es keine Scham oder Schuldgefühle in seinem Team geben. Kinsey verstand diese kollektiven Sitzungen als Teil davon, Hemmungen abzubauen.
There was clearly a person there who had more than just the facts on his mind. What Kinsey tried to do, I think, with his inner circle.
Er war sicherlich eine Person, die mehr im Hinterkopf hatte als das Sammeln bloßer Fakten. Kinsey wollte mit seinem Inner Circle eine Gruppe von Menschen um sich scharen, die bereit waren, Grenzen zu überschreiten, die keiner strengen Moralvorstellung anhingen, die offen für verschiedene Experimente waren und die ihm helfen würden, sexuelles Verhalten zu erforschen, ohne selbst verklemmt zu sein. Er war ein Reformer, der mit amerikanischen Vorstellungen von Moral ein Hühnchen zu rupfen hatte. Und er war jemand, der die Wissenschaft dazu benutzte, um eine Lanze zu brechen für die sexuelle Befreiung.
Kinsey sah sich nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Lehrer, der einer verklemmten Gesellschaft den Weg zur befreiten Sexualität zeigt. Wie sollte man dieses Vorhaben umsetzen, wenn seine Teamkollegen selbst verklemmte Spießer waren? Auf der anderen Seite war es auch schwer, Freiwillige zu finden, die bereit waren, unter den Augen eines Wissenschaftlers Sex zu haben. Dies war auch ein Grund dafür, dass das Forscherteam rund um Kinsey munter miteinander kopulierte, im Dienste der Wissenschaft. Kinsey beobachtete stets das Treiben, machte sich Notizen oder machte mit.
Kinsey war besonders fasziniert von der Frage, welche körperlichen Veränderungen passieren während eines Orgasmus. Wie verändert sich der Blutdruck, der Atem, die Weitung der Augen? Er tastete mit seinen Fingern das Scheidengewebe ab, um den Unterschied zwischen vaginalem und klitoralem Orgasmus herauszufinden. Und ja, jede Chance, die er hatte, Hand anzulegen, mitzumachen, und zuzuschauen, was passiert, Kinsey hat sie genutzt.
Wer aber in Kinseys Experimenten nur eine voyeuristische Freakshow sieht, tut dem Wissenschaftler Unrecht. Kinsey war bei allem, was er tat, immer auch ein Forscher, der den menschlichen Körper verstehen wollte. Seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der weiblichen Orgasmusforschung waren revolutionär. In seinem 1953 veröffentlichten Band »Die Sexualität der Frau« dokumentierte er das gesamte Spektrum weiblicher Sexualität. Kinsey wurde überhäuft von tausenden Briefen von Frauen, die ihm dankbar waren, sprichwörtlich Licht ins Dunkel der Vagina gebracht zu haben. Und Kinseys Selbstversuche? Das Interesse für sadomasochistische Praktiken? Das Experimentieren mit Homosexualität? Hat er da seine sexuellen Vorlieben ausgelebt oder Wissenschaft betrieben? Beides, sagt sein Biograf James H. Jones. Aber Kinsey hatte noch ein anderes Anliegen.
So essentially he wants to tear down the harsh, restrictive
Er wollte die verkommenen Moralvorstellungen seiner Zeit beseitigen. Die Vorstellung, was als normal und abnormal gilt. Er wollte Amerika zeigen, wie unterschiedlich das Sexualleben der Menschen ist. Und dass es viel facettenreicher ist als der 0815-Sex des puritanischen Ideals. Sein Ziel war, dass die Leute verschiedene sexuelle Vorlieben anerkennen und dass Menschen jenseits der sexuellen Norm auch Platz in der Gesellschaft haben. Er wollte eine Gesellschaft, die offen gegenüber sexueller Vielfalt ist.
He wants a society that is warm and welcoming to people who have various examples of sexual diversity.
Kinseys Untersuchungen sind bis heute Teil der modernen Sexualerziehung an Amerikas Schulen. Seine Studien zur Homosexualität sind in Gesetzestexte eingeflossen und haben mit dazu beigetragen, dass Sodomie in den USA kein Straftatbestand mehr ist. Doch diese Tatsache und die Kenntnis seiner sexuellen Selbstversuche machen ihn zur Zielscheibe der religiösen Rechten in Amerika. Auch heute noch gibt es in den USA eine moderne Anti-Kinsey-Bewegung, die in ihm keinen Wissenschaftler, sondern einen Perversen sieht.
He was a perverted man, deeply perverted. He may even have died of wounds that were self-inflicted during his own sexual activity, because he was into self-mutilation and pain. He was a sadomasochistic homosexual.
Da Kinseys Selbstversuche in den USA sehr umstritten sind, hält sich auch das Kinsey-Institut dazu sehr bedeckt. Auf eine Interviewanfrage an das Institut, das immerhin von Kinsey selbst gegründet wurde und seinen Namen trägt, bekomme ich eine kühle Antwort. Es gibt niemanden am Institut oder an der Universität Indiana, der zu den Selbstversuchen von Kinsey Auskunft geben kann. Doch auch wenn seine Selbstversuche immer noch ein Tabu zu sein scheinen, dank Alfred Kinsey, der als ein wichtiger Auslöser der sexuellen Revolution gilt, muss heute nicht mehr heimlich im Dachkämmerchen geforscht werden. Viele Sexualwissenschaftler haben Kinseys Arbeit weitergeführt, ergänzt, erweitert. Sexuelle Selbstversuche finden heute zwar eher im Schlafzimmer als im Labor statt, ziehen manchmal aber durchaus immer noch das Interesse von Wissenschaftlern auf sich. Im Jahr 2000 berichtet ein israelisches Forscherteam der Ben-Gurion-Universität von einem 40-jährigen Mann. Dieser Mann hatte wochenlang Schluckauf. Er konnte nicht mehr schlafen und nicht mehr arbeiten. Er probierte alles Mögliche aus, um den Schluckauf loszuwerden, auch Medikamente. Doch nichts half. Erst als er mit seiner Frau Sex hatte und kam, hörte das Hixen auf. Sein Orgasmus hatte den Schluckauf für immer besiegt. Ob das bei jedem funktioniert? Keine Ahnung. Das müsst ihr selbst ausprobieren. Knowledge is king. Knowledge is king. Knowledge is king. Knowledge is king. Knowledge is king.
Hannah Ender über Alfred Kinsey, Sexualforscher, der gerne selbst mit angepackt hat.
Deutschlandfunk Nova 100.
Schönen guten Tag, die 100 hier am Sonntagnachmittag. Ihr hört Deutschlandfunk Nova und es geht ja um Wissenschaftler in der 100. Und jetzt sprechen wir über einen weiteren Wissenschaftler, der für sein Thema wirklich gebrannt hat. Albert Hofmann. Seine Geschichte ist ja ziemlich bekannt. Ist ein Schweizer Chemiker und bekannt geworden ist er dadurch, dass er der Erfinder des LSD ist. Und in Interviews hat er ja immer gesagt, dass nicht er LSD entdeckt hat, sondern das Zeug ist zu ihm gekommen. Er hat dann auch Selbstversuche gemacht mit dieser psychoaktiven Droge. Niloufer Elhami ist bei mir 100-Redakteurin. Aber sein erster Trip, der war, kann man so sagen, wirklich ungewollt.
Ne? Das war wirklich ungewollt. Das war Anfang der 40er Jahre in seinem Labor in Basel. Da war Hofmann Mitte 30 und er versuchte seit vielen Jahren ein Arzneimittel zu synthetisieren aus Mutterkorn. Das ist ein Getreidepilz, den man tatsächlich dann auf Getreidefeldern finden kann. Und 1943 muss Hofmann bei der Arbeit mit dieser Substanz dann in Berührung gekommen sein, wie Hofmann selber glaubte, über die Haut. Wahrscheinlich ja so ein paar Tropfen versehentlich abbekommen. Und es wurde ihm schlecht, ohne dass er wusste, warum. Er ist dann nach Hause gefahren, hat sich hingelegt, hat geträumt, diese typisch farbigen LSD-Visionen dann gehabt. Und das war eben der unbewusste Trip. Und dann, als ihm aber klar wurde, was LSD alles kann, ja, dann hat er diesen berühmten Selbstversuch für die wissenschaftliche Dokumentation gemacht, unter Beobachtung natürlich.
Es kam so stark und überrumpelte mich. Und es war dann wirklich ein Horrortrip. Ich hatte das Gefühl, das Ende ist da, es war eine total andere Welt. Und ich habe gesagt, Donnerwetter, jetzt hast du eine große Erfindung gemacht und jetzt musst du gehen. Und hast eine junge Familie. Und es war ein merkwürdiger Zustand. Es war so intensiv, es war so anders.
Er musste dann ja nicht gehen, ne? Er ist vom Trip wieder runtergekommen irgendwann. Aber damit war ja klar, also wenn die Wirkung so massiv ist von dem Zeug, ne, dass man so unglaubliche Erfahrungen damit machen kann, war ja auch klar, irgendwie da muss Potenzial sein. Ne?
Ja, Total. Das war ein absoluter Wendepunkt in der medizinischen Forschung. Psychiater und Psychotherapeuten hatten enormes Interesse an LSD. Sie glaubten, mit LSD Zugänge zum Unterbewussten zu bekommen. Und die haben auch 10 Jahre lang diese Substanz an psychisch kranken Patienten getestet. Und zwar an Patienten, die aufgehört hatten zu sprechen. Ne? Also die abgeschnitten waren von der Außenwelt. Und unter LSD-Einfluss konnten die Ärzte wieder Zugang zu diesen Menschen finden. Ein absolutes Wundermittel.
Gerade bei so einem Stoff kann man sich ja auch vorstellen, dass da, naja, sagen wir, halbseidene Gestalten vielleicht auch Interesse dran hatten und nicht nur Ärzte, oder?
Ja, die CIA und die amerikanische Armee zum Beispiel, sie hatten großes Interesse an Hoffmanns Arbeit und haben ihn mehrmals im Labor besucht, wie er in einem Interview erzählt.
Die haben sich immer interessiert, die Herstellung von LSD, wie man in großen Mengen LSD herstellen könnte. Und dazu mal konnte man noch nicht große Mengen herstellen. Man muss, ja, konnte, aber man musste aufs Getreidefelder gehen und das Mutterkorn sammeln und extrahieren.
Genau, man musste auf das Getreidefeld gehen und Mutterkorn sammeln. Man konnte es also damals nicht in großen Mengen herstellen. CIA und die Armee hatten eben in den 50ern wirklich krasse Experimente mit LSD gemacht.
Was wollten sie denn damit machen?
Ja, die hatten das als Waffe benutzen oder auch als Wahrheitsdroge. Die haben unter anderem mit Probanden gearbeitet, denen LSD verabreicht, ohne dass die es wussten, bis es eben zu einer Katastrophe kam, als ein Proband aus dem Fenster gesprungen ist und tatsächlich gestorben ist.
1958 war das, aber was dann noch weiterging, war ja der legale Konsum. Also genau. Die Forschung beim Militär hat aufgehört, aber die Hippie-Bewegung ging weiter und die haben Pappen eingeschmissen. Also das war die Droge der 60er Jahre.
Genau, und das wurde auch öffentlich und prominent thematisiert. Also nicht nur in der Popkultur, sondern auch von Intellektuellen. Da waren ja Leute wie der Harvard-Professor Timothy Leary. Er hat LSD propagiert, an der Uni verteilt. Und er war der Meinung, alle sollen LSD nehmen. Oder auch Autoren wie Aldous Huxley. Der hat viel darüber geschrieben, auch philosophisch und religiös. Also was es bedeutet, dass LSD das Bewusstsein erweitert. Was es bedeutet, wenn die menschliche Wahrnehmung plötzlich ganz andere Fähigkeiten bekommt. Und da war auch die Meinung vertreten, dass LSD der Beweis dafür ist, dass wir durch diese Sinnesverschärfungen ganz andere Dimensionen des Universums erfahren können. Das klingt jetzt vielleicht total spirituell.
Ja, und so.
Aber also da muss man sagen, Albert Hofmann, der Chemiker, hat auch selbst genau dieses Potenzial damals auch thematisiert, dass das das Hervorragende ist an LSD.
Aber dazu muss man dann auch sagen, dass Hoffmann selbst schon immer sehr, sehr vorsichtig war mit LSD, ne?
Sein Buch heißt ja LSD, mein Sorgenkind. Und er hat zum Beispiel Timothy Leary damals persönlich getroffen und fand das überhaupt nicht richtig, dass dieser Professor allen LSD geben wollte.
Und dann habe ich ihm einen Vorwurf gemacht. Die haben gesagt, also, wenn sie ganz jungen Menschen LSD geben, die noch gar keine innere Stabilität haben und auch kein Weltbild haben, keinen Landeplatz, wo sie zurückkehren können, wenn sie diese Ausflüge machen in den Psychokosmos der Seele. Das ist, finde ich, nicht richtig. Er sagte, nein, also in Amerika seien die Jungen gerade schon, die Teenager seien schon erwachsen. Das sei nicht wie in Europa.
Und dieser übertriebene Konsum, den er, der Hoffmann, Entdecker des LSD, anprangert, der hat ja dann auch dazu geführt, dass LSD verboten wurde.
Genau, und bis heute auch illegal ist und auch in der medizinischen Forschung so gut wie nicht erlaubt ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen in der Psychiatrie zum Beispiel.
Die 100 hier am Sonntagnachmittag. Es geht um Wissenschaft.
Deutschlandfunk Nova 100.
Dank Wissenschaft zu Gott. Das hört sich ja erstmal unlogisch an, ne? Aber es passt auf die Geschichte, die wir jetzt hören in der 100. Dafür gehen wir ins Jahr 1962 an die Boston University. Der Wissenschaftler Walter Pankel wollte herausfinden, ob halluzinogene Drogen dazu führen können, dass wir spirituelle Erfahrungen machen. Oder verkürzt, kann ein Trip gläubig machen. Pankel hat Theologiestudenten Drogen gegeben und für mindestens einen der Studenten führte der Trip direkt zu Gott. Christian Schiffer über das Marsh Chapel Experiment.
Nein, eigentlich ist mein Drogenlebenslauf nicht besonders beeindruckend. Dreimal in meinem Leben habe ich Marihuana geraucht, dreimal bin ich dabei eingeschlafen. Aber ich habe relativ viele LSD-Erfahrungen vorzuweisen. Manchmal war es lustig, fast immer ziemlich interessant. Religiöse Empfindungen aber, die habe ich dabei nie verspürt. Dabei sollen halluzinogene Drogen genau das hervorrufen können. Zumindest hört man das immer wieder. Am Karfreitag im Jahr 1962 versucht ein Wissenschaftsteam um den Psychiater Walter Pankey genau das herauszufinden. Können bestimmte Drogen als verlässliches Entheogen wirken? Sprich, können sie spirituelle Gefühle auslösen? Das Ganze geht als Marsh Chapel Experiment in die Geschichte ein. Einer, der damals dabei ist, ist Reverend Mike Young.
Wir wurden in die Marsh Chapel eingeladen. Das ist die Kapelle auf dem Gelände der Boston University. Man brachte uns dann in einen Raum im Untergeschoss. Oben hielt Howard Thurman die traditionelle Freitagsandacht ab, die wir so zwar nicht sehen, aber immerhin hören konnten. Wir setzten uns also hin und machten es uns bequem. Dann verteilte Walter Pankey die Drogen. Es war ein Doppelblind-Experiment. Er selbst wusste also nicht, was er uns geben würde. Niemand hatte eine Ahnung, wer die Droge bekommen würde und wer nur das Placebo. Und dann ging es los.
So nobody knew, half of us got the drug and half of us got a placebo. And it took off from there.
In den letzten knapp 45 Jahren ist Reverend Mike Young weit herumgekommen, war unter anderem Pfarrer auf Hawaii, in Kalifornien und Florida. Doch als er damals in der Marsh Chapel sitzt, ist er noch ein einfacher Theologiestudent. Außer ihm bekommen 19 weitere Mitstudenten eine Substanz verabreicht. Die eine Hälfte schluckt ein Placebo namens Niacin, ein schwaches Halluzinogen. Die anderen bekommen Psilocybin, ein Stoff, der in bestimmten Pilzen vorkommt und heftige Halluzinationen auslöst. Von der Wirkung her ähnelt Psilocybin LSD. Spätestens als Reverend Mike Young dann aufs Klo muss, wird klar, das Placebo hat er nicht bekommen.
The first sort of vision, I had to go to the bathroom.
Ich stand im Bad am Urinal, schaute an mir runter und es sah so aus, als würde ich schwarze Perlen urinieren. Der Grund, schwarze Zigarettenasche lag im Urinal. Das war faszinierend. Durch halboffene Fenster hörte ich den Verkehr und ich weiß noch, wie ich mir dachte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles nur in meinem Kopf geschieht oder tatsächlich passiert.
Als Reverend Mike Young an dem Marsh Chapel Experiment teilnimmt, hat er noch nie etwas mit harten Drogen zu tun gehabt. Anders als ich. Doch bei meinen LSD-Erlebnissen sind noch nie schwarze Perlen aus mir herausgeflossen. Allerdings erinnere ich mich daran, dass meinem Klo mal Elefantenohren gewachsen sind. Das hört sich lustig an, aber natürlich sollte man einen großen Respekt davor haben, was Chemie mit dem Hirn anstellen kann. Vor ein paar Jahren habe ich in jugendlicher Dummheit einmal zwei Substanzen verwechselt und so aus Versehen die sechsfache Dosis des Halluzinogens 2CC konsumiert. Ich weiß noch, wie ich kaum noch Realität von Illusion unterscheiden konnte und Panik in mir aufgestiegen ist. Ich habe mich dann auf den Boden gesetzt und gewartet, 4 lange Stunden. Danach hatte ich zwar immer noch einen Knick in der Optik, wusste aber immerhin, dass der Baum da vorne wirklich ein Baum war und nicht nur ein Produkt meiner Fantasie. Auch das, was Reverend Mike Young erlebt, fängt lustig an. Er taucht ein in einen Rausch von Farben und Formen. Doch dann wird es ziemlich ernst.
The colors were like bars of color and I was.
Die Farben sahen so aus wie Balken und ich schwamm durch sie hindurch in einem See. Und aus den Farben wurden dann geometrische Mandala-Bilder. Die Farben kamen dann irgendwann aus mir heraus. Sie standen für mich für verschiedene Erfahrungen und ich konnte mit jeder von ihnen mitschwimmen. Ich musste mich also entscheiden. Und da saß ich nun inmitten dieser ganzen Farben und konnte mich einfach nicht entscheiden. Das tat richtig weh. Und dann starb ich.
Sitting there at the center of all those bars of color, I couldn't choose. And it became quite painful. And I died.
Reverend Mike Young macht eine Todeserfahrung. Und, vielleicht noch wichtiger, er macht die Erfahrung, dass der Tod nicht endgültig sein muss.
And just at that moment, I heard Howard Thurman upstairs in the chapel.
Genau in diesem Moment hörte ich oben Howard Thurman, der dort die Karfreitagsandacht hielt. Er las ein Gedicht vor und das habe ich mir nicht eingebildet, denn es war später auf der Audioaufnahme drauf, die von dem Experiment gemacht wurde. Die Zeilen, die ich hörte, waren folgende. Ich werde sterben, aber auch nicht mehr. Ich stehe nicht im Dienst des Todes. Und dann hörte ich auf zu sterben. Diese Todeserfahrung war für mich das Schlüsselerlebnis dieser Erfahrung.
Ego death experience was the core centerpiece for me of the whole experience.
Kurze Zeit später ist der Trip für Reverend Mike Young vorbei. Die Gruppe sitzt zusammen, verarbeitet das gerade Erlebte. Das sogenannte Runterkommen ist, zumindest so habe ich es immer bei LSD empfunden, recht angenehm. Man ist vielleicht etwas traurig, dass es vorbei ist, aber sehr entspannt, man kann wunderbar schlafen. Am nächsten Tag ist man fit wie ein Turnschuh. Auf die Teilnehmer des Marsh Chapel Experiments wartet jedoch noch etwas Arbeit.
Wir sollten dann Stift und Papier zur Hand nehmen und unsere wichtigsten Erkenntnisse dieser Erfahrung aufschreiben. Und das wurde dann von einem Team evaluiert, das darauf spezialisiert war, die typischen Symptome von spirituellen Erfahrungen zu erkennen. Die haben dann herausgefunden, dass von den 10 Leuten, die die Droge bekommen hatten, 9 tatsächlich etwas Religiöses erlebt hatten. Ich war der Einzige, der erst einmal geglaubt hat, nichts derartiges erlebt zu haben. Das Interessante daran, als ich an jenem Abend nach Hause gekommen bin, wusste meine Frau trotzdem sofort, dass mir etwas Großes, etwas Dramatisches widerfahren war. Etwas, das vielleicht sogar mein Leben verändern sollte.
That evening after the experience, my wife knew perfectly well that a major, dramatic, perhaps life-changing experience had occurred to me.
Ob die LSD-Trips mein Leben verändert haben, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ja, es ist interessant. Ja, es macht Spaß. Ja, man kann über einen LSD-Trip im Nachhinein oft noch stundenlang sprechen. Aber mein Leben verändert, das eher nicht. Ob es Gott gibt, weiß ich auch immer noch nicht. Bei Reverend Mike Young ist es anders gelaufen. Erst nach und nach wird ihm klar, dass er vielleicht doch eine entheogene Erfahrung gemacht hat. Zunächst glaubt er, dass man dazu christliche Symbole sehen muss, Kreuze vielleicht oder wenigstens einen Fisch. Profane Farbbalken reichen ihm nicht. Später beginnt er zu verstehen, dass sich Gott auf viele Arten zeigen kann. Er beginnt sich für andere Religionen zu interessieren und für andere Lebensweisen. Er setzt sich ein für Toleranz, wird zu einem Kämpfer für die Emanzipation der Frau und zu einem wichtigen Ansprechpartner für die schwul-lesbische Gemeinde. Harte Drogen aber hat er seitdem nie wieder angerührt. Und die anderen Teilnehmer des Marsh Chapel Experiments? Es mag Zufall sein oder nicht. Aber aus der Psilocybin-Gruppe haben 8 von 10 Studenten ihre theologische Karriere weiterverfolgt. Von denen, die damals das Placebo bekommen haben, sind später nur 2 Priester geworden.
Gläubig dank Drogen? Christian Schiffer über das Marsh Chapel Experiment. Hier ist die 100 in diesem Deutschlandfunk Nova. Ja, Experiment geglückt, würde ich sagen. Danke an Thomas Reintjes, der uns die Geschichte von Ralph Steinman erzählt hat, an Hannah Ender, die uns vom Sexualforscher Alfred Kinsey und seinen Experimenten berichtet hat und an Christian Schiffer, der uns die Geschichte des Marsh Chapel Experiments erzählt hat. Danke auch an Julia Rosch online und Alex Dojanow in der Technik. Vielen Dank an Niloufar Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, dann abonniert doch den 100 Podcast, dann kriegt ihr die 100 dahin, wo ihr uns gerne hört. Kriegt ihr beim Audiodealer eures Vertrauens oder bei deutschlandfunknova.de. Euer Lob, eure Kritik, eure Anmerkungen oder Geschichten an mail@deutschlandfunknova.de. Gute Zeit euch und treibt's nicht zu weit mit euren Experimenten. Ich bin Paulus Müller, das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Die Geschichte von Ralph Steinman, die hat mir Sarah Schlesinger erzählt. Und ich habe sie getroffen an der Rockefeller University, da wo sie mal als Praktikantin angefangen hat. Da arbeitet sie jetzt mit Patienten an der ersten klinischen Studie für einen HIV-Impfstoff, der auf dendritischen Zellen basiert. Aber sie sagt auch, sie ist nur eine von Hunderten oder vielleicht Tausenden Forscherinnen und Forschern, die mit dendritischen Zellen Medikamente entwickeln.
They are used by many, many investigators, hundreds or thousands around the world,
And if you look at the curve of how many papers are published on that have the word dendritic cells on it every year, it's going up asymptotically. And I think there's nothing that would have made Ralph happier than that.
Immer mehr Forschungsergebnisse werden veröffentlicht und Ralphs Tochter Alexis hat mir auch erzählt, dass sie das verfolgt, was aus der Forschung ihres Vaters geworden ist und dass sie das stolz macht.
It's exciting. We say that he lives on in his cells and that's a beautiful thing.
Im Keller der Universität von Indiana bindet ein Mann geschickt einen Knoten um seine Hoden. Das Seil wirft er über ein Rohr an der Decke. Beide Enden wickelt er um seine Hände. Dann steigt er auf einen Stuhl. Und springt. Bei dem Bericht über Kinsey und die Recherche dazu ist mir doch hin und wieder etwas flau im Magen geworden. Zwischenzeitlich habe ich immer gedacht, boah, mir reicht's. Ich will nicht weiter drüber lesen. Ich will davon nichts mehr wissen. Mir ist schlecht. Eine ganz niedliche Geschichte hat dann aber wieder mein Herz erwärmt. Clara Kinsey, die Frau von Alfred Kinsey, ging mit der Arbeit von ihrem Mann relativ entspannt um. Und zwar, wenn Kinseys Team auf seinem Dachboden mal wieder experimentierte, ging Clara hoch, brachte den Teilnehmern Kekse und Milch und frische Handtücher, um die Körperflüssigkeiten, die wohl überall klebten, zu entfernen. Sie ließ sich auch selbst beim Masturbieren filmen und hatte Sex mit sämtlichen Teammitgliedern. Ja, eine sehr interessante Frau, wie ich finde.
Ich kämpfe, zwinge mich, das Schälchen auszutrinken. Eine Viertelstunde später beginnen die Krämpfe. Ich renne zum nächsten Erdloch.
Sitting there at the center of all of those bars of color, I couldn't choose. And it became quite painful. And I died.
Ich bin um 9 Uhr zum Telefoninterview mit Reverend Mike Young verabredet. 9 Uhr in seiner Zeitzone, der sogenannten Eastern Daylight Savings Time. Nur, manche Bundesstaaten verwenden diese Zeitzone ausschließlich im Winter, manche durchgehend. Das Ganze ist sehr verwirrend, auch das Internet kann ausnahmsweise nicht helfen. Am Ende rufe ich eine ganze Stunde zu früh an.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.